Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, willkommen zum Bredowcast. In dieser Folge haben wir einen ganz aktuellen Bezug, die Bürgerschaftswahlen am 15. Februar. Und bei mir sitzen Dr. Jan-Hinrik Schmidt und Christoph Bayer. Stellt euch bitte einmal kurz selber vor.
Ja, hallo, Jan-Hinrik Schmidt. Ich bin hier am Hans-Bredow-Institut wissenschaftlicher Referent oder auch Senior Researcher für digitale interaktive Medien und politische Kommunikation.
Und ich bin Christoph Bayer, ich bin der studentische Mitarbeiter von Jan.
Ja, die Bürgerschaftswahlen am 15. Februar, die stehen an und wir beschäftigen uns mit etwas, was damit zu tun hat. Ich weiß natürlich schon so grob, worum es geht, aber ich kann das bestimmt nicht so gut erklären wie ihr beide. Bitte erzählt mir nochmal, was genau untersuchen wir hier am Hans-Bredow-Institut in dem Kontext?
Kurz gesagt, die Social-Media-Aktivitäten der Kandidatinnen und Kandidaten. Ein bisschen länger ausgeholt. Thorsten Faas, ein Politikwissenschaftler von der Uni Mainz, hatte mich vor einigen Monaten angesprochen. Er macht relativ viel so zum Thema Wahlkampfforschung, Medienaktivitäten von Kandidatinnen und Kandidaten, auch bei anderen Wahlen. Und er hatte gefragt, ob wir nicht die jetzt anstehenden Regionalwahlen, also Hamburg, Bremen wählt dieses Jahr noch, nächstes Jahr Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg etc., ob wir die nicht zum Anlass nehmen, um in so einer kleineren Forschungskooperation uns die Social-Media-Aktivitäten näher anzusehen. Das haben wir dann so vereinbart. Und was wir jetzt machen, zunächst am Beispiel der hamburgischen Bürgerschaftswahl, ist, dass wir mit verschiedenen empirischen Instrumenten, mit verschiedenen Analyseperspektiven uns eben diesem Thema widmen. Ich kann die gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben.
Ja, gerne.
Und das Ganze ist im Moment tatsächlich als, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, als kleines Pilotprojekt gedacht. Also wir haben hier keine überbordenden finanziellen Mittel, sondern finanzieren das oder bestreiten das quasi aus Bordmitteln, um zu erproben, ob man mit den Verfahren, die wir vorhaben, tatsächlich zu belastbaren, zu aussagekräftigen Ergebnissen kommt rund um das Thema Wahlkampf und Social Media.
Bevor wir gleich über genau das Verfahren sprechen, weil das finde ich nämlich auch total spannend, wer ist denn in diese Untersuchung noch mit eingebunden?
Ja, wir haben also hier am Hans-Bredow-Institut sind es der Christoph Bayer und ich. Wir haben dann den Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der Uni Mainz, wie gesagt. Und dann hat sich im Lauf der vorbereitenden Arbeiten haben sich noch zwei sehr interessante Kontakte ergeben, die außerhalb der Universität liegen. Das ist zum einen der Martin Fuchs, der ist vielleicht dem einen oder anderen Hörerin bekannt, der bloggt als hamburgerwahlbeobachter.de, ist auch maßgeblich beteiligt an der Plattform Pluragraph. Das heißt, der ist aus einer kommt aus der Perspektive von einer Person, die Angebote im Netz schafft, die über Social Media Aktivitäten berichten auf seinem Blog, beziehungsweise die Tools zum Monitoring von Social Media Aktivitäten anbieten. Das ist dann Pluragraph. Das heißt, er ist auch immer daran interessiert, quasi laufend und live zu beobachten, wie soziale Medien genutzt werden, zum Beispiel im Kontext von Wahlkämpfen. Wir hatten früher schon Kontakt, wir haben jetzt hierfür quasi uns wieder enger zusammengetan. Und der andere Kontakt, der dann über Martin kam, ist Thomas Puppe. Thomas Puppe bietet oder betreibt das Angebot politiktweetshamburg.de. Das ist auch ein kleines Tool, was die derzeit die Twitter-Aktivitäten der aktuellen Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft quasi in Echtzeit auswertet, also zeigt, welche Tweets von wem sind besonders beliebt, werden oft retweetet etc. Und auch mit ihm arbeiten wir zusammen, um zum Beispiel jetzt auch im Wahlkampf die Aktivitäten nicht nur der Abgeordneten, sondern auch der kandidierenden Politiker oder der kandidierenden Personen mit zu erfassen.
Ja, total spannend, die Kooperation. Wie kam die zustande? War das eure Idee?
Also ich hatte mit Martin im Vorfeld schon mal zu tun. Ich meine, dass das irgendwie im Lauf der Planung, als wir überlegt haben, wie können wir denn diese Datenerhebung machen, dass da der Kontakt nochmal irgendwie aufkam. Aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Das ist halt was, ne, das sind so die Kontakte und Netzwerke, die man ja auch als Wissenschaftler hat, die dann in so einem Fall dann zum günstigen Zeitpunkt wieder aktiviert werden können. Speziell Martin ist natürlich extrem umtriebig, hat auch ein sehr großes Interesse daran, was ich auf seinem Blog immer Gastbeiträge auch über wissenschaftliche Forschungsprojekte zu bringen. Also insofern ist es eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren und die dem Vorhaben als Ganzes auch auf jeden Fall zugutekommt.
Und welche Rolle spielen die beiden jetzt in dem Projekt?
Ja, die sind im Moment vor allem in das sozusagen in das erste kleine Teilprojekt oder Teilmodul eingebunden. Ich muss vielleicht jetzt nochmal vorwegschicken, was wir eigentlich empirisch tatsächlich genau machen, damit auch deutlicher, was die beiden, wo die beiden quasi mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben als ersten Schritt eine Erhebung über sämtliche 887 Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien und Wahlvorschläge etc. vorgenommen, auf welchen Social-Media-Plattformen sie aktiv sind, beziehungsweise ob sie auf bestimmten von uns festgelegten Social-Media-Plattformen aktiv sind. Dazu kann Christoph vielleicht gleich noch was sagen, wenn er möchte. Das ist der erste Teil und hier hat uns Martin zum Beispiel unterstützt, der unsere Erhebung mit seiner Datenbank von pluragraph.de abgeglichen hat. Und wir haben da im Wechselspiel sozusagen sichergestellt, dass wir auch tatsächlich alle korrekt erfasst haben. In einem zweiten Schritt wollen wir dann tatsächlich die Aktivitäten vermessen. Also wir wollen zum Beispiel aufzeichnen, wie viele Tweets eine Kandidatin zum Beispiel über ihren Twitter-Account mit Wahlkampfbezug twittert jetzt im Laufe der nächsten Wochen, wie der Zuwachs an Facebook-Freunden oder Facebook-Fans von Politiker- oder Kandidatenseiten ist. Also Dinge, die eher was mit einer Beobachtung jetzt im Zeitverlauf zu tun haben. Auch da wird uns Martin unterstützen, der für Pluragraph diese Daten erhebt. Und eben Thomas Puppe, der dann nochmal mit speziellerem Fokus auf Twitter dort auch tatsächlich Tweets erheben wird, die zum Beispiel mit dem Hashtag zur Bürgerschaftswahl dann versehen sind. Das ist dann das dritte Modul. Wir möchten in eine Stichprobe von Äußerungen der Kandidatinnen und Kandidaten einsteigen, sicherlich nicht alle untersuchen, aber eine Stichprobe ziehen, zum Beispiel aus Tweets und Facebook-Meldungen, weil uns interessiert, auf welche Art und Weise wird denn in den sozialen Medien kommuniziert. Also nutzen die Kandidatinnen und Kandidaten, bleiben wir beim Beispiel Twitter, das vor allem, um Dinge anzukündigen oder auf Hinweise anderswo im Netz einzugehen, also zu verlinken, oder nutzen sie es, um tatsächlich in Dialog mit potenziellen Wählerinnen und Wählern zu treten. Also die, wenn man so möchte, die Modi, in den sozialen Medien kommuniziert wird, die möchten wir inhaltsanalytisch an einer Stichprobe von Tweets oder Facebook-Nachrichten dann untersuchen. Und dann gibt es noch zwei Module oder Teilbereiche, wo dann auch Thorsten Faas sehr viel stärker dann auch noch mit involviert sein wird. Denn wir möchten gerne noch eine Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten durchführen, um sie voraussichtlich nach der Wahl dann auch über ihre Erfahrungen, die Motive zum Einsatz sozialer Medien oder zum Nicht-Einsatz sozialer Medien zu erheben. Und das ist das fünfte und im Moment noch etwas unsicherste Modul. Wenn wir es zeitlich noch hinbekommen, möchten wir uns den Fokus auf das TV-Duell legen, um zu schauen, wie dieser Anlass im Wahlkampf in den sozialen Medien begleitend kommuniziert wird. Auch da hat Thorsten Faas speziell auch schon Erfahrung aus früheren Wahlkämpfen, also schon eine ganze Reihe von Studien speziell zum Format des TV-Duells gemacht.
Begleitet dann von den Politikern und Politikerinnen oder von der Bevölkerung in den sozialen Medien?
Da sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher. Das ist tatsächlich im Moment auch noch in der Planung. Man merkt eben auch an der Stelle, dass wir es hier mit einem Projekt zu tun haben, was nicht so dieses gängige Muster hat, wie man es zum Beispiel aus großen 2- oder 3-Jahres-Projekten kennt, wo man am Anfang einen großen Forschungsantrag schreibt, wo man einen strikten Zeitplan macht, einen Arbeitsplan macht. Dieses Vorhaben hier ist in der Hinsicht ungewöhnlich, dass es einerseits etwas kleiner gehängt ist vom zeitlichen Umfang und auch vom personellen Umfang, nicht von der Arbeit, die anfällt, aber von dem Personalansatz, den wir hier bieten. Sprich, ist es eben tatsächlich auf unserer Seite, setze ich Teil meiner Arbeitszeit rein und eben Christoph, der als studentische Mitarbeiter hier sehr viel mitarbeitet oder sehr viel dazu beiträgt. Und wir entwickeln zum Teil Instrumente und sozusagen Ansätze, Forschungsansätze, jetzt erst im Lauf des Wahlkampfes. Wenn wir das Gefühl haben, bestimmte Dinge haben sich bewährt oder funktionieren, kann es aber gut sein, dass wir das in kommenden Wahlkämpfen dann quasi nochmal in Anführungsstrichen richtiger und systematischer aufsetzen. Wir machen auch jetzt natürlich schon Forschung, die gründlich und systematisch ist, aber es ist im Moment eben etwas, was durch diesen Anlass der anstehenden Wahl angestoßen wurde und nicht durch eine längere Diskussion im Rahmen von Forschungsprogrammen oder von Forschungsnetzwerken.
Ja, spannend. Du hast eben schon erwähnt, dass ihr Plattformen zuvor festgelegt habt. Vielleicht kannst du erklären, wie ihr da so vorgegangen seid. Jan hat es gerade schon angerissen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen dazu erzählen.
Also im Fokus steht zum einen Twitter und zum anderen Facebook, wobei wir auch schauen, ob es auch noch andere Plattformen gibt, die genutzt werden, wobei das eigentlich die beiden wichtigsten sind. Und dann haben wir über die Suchfunktion der jeweiligen Plattformen dann recherchiert, ob die Kandidaten dort gefunden werden können. Teilweise gibt es auch andere Möglichkeiten, also beispielsweise über Pluragraph, der dann auch noch andere Möglichkeiten hatte, der die vielleicht schon vorher mal recherchiert hatte. Teilweise treten manche Leute, wie beispielsweise die Piratenpartei, nicht unbedingt mit ihrem bürgerlichen Namen dort auf. Das heißt, man muss dann wissen, wem eigentlich ein Account gehört. Mhm. Und auf diese Weise haben wir dann ja diese Person recherchiert. Was jetzt besonders auffällig ist, dass das Feld sehr dynamisch ist und dass eigentlich täglich neue Accounts dazukommen, teilweise auch manche Accounts ausgeschaltet werden, explizit jetzt in Bezug auf die Wahl, weil die vielleicht dann nicht mehr, weil sie nicht aktuell sind und man die jetzt nicht möchte, dass die mit der Person in Verbindung gebracht werden.
Und der nächste Schritt ist dann die Inhaltsanalyse dieser Profile?
Genau, die Profile selber werden wir nicht als solches untersuchen. Wir werden wahrscheinlich eher eine Stichprobe von Tweets analysieren, die den Hashtag zur Wahl aufführen. Also auch nicht alle, es ist ja gerade speziell bei Twitter immer ein Problem einzugrenzen, welche Tweets beziehen sich denn erkennbar auf ein Ereignis, wie in dem Fall den Wahlkampf. Da behilft man sich bei Twitter-Forschung ja in der Regel darüber, dass man eben einschlägige Hashtags verwendet. Das werden wir wohl auch aus pragmatischen Gründen so machen, weil wir eben über diesen Hashtag dann sagen können, wir haben einen Korpus für die Analyse zusammengestellt, der abgrenzbar ist, nämlich alle Tweets, die in einem bestimmten Zeitraum diesen Hashtag verwendet hatten. Mhm. Und da können wir dann eben tiefer einsteigen. Wir werden dann auch sagen können, oder wir werden dann diese Liste von Tweets auch abgleichen können mit unserer Liste der Kandidatinnen und Kandidaten. Also jetzt mal hypothetisch, wir haben stellen am Ende der Wahl, also am Wahltag fest, es gab 20.000 Tweets mit dem Hashtag. Dann können wir abgleichen, weil wir wissen, wer sind eigentlich die Kandidatinnen und Kandidaten auf Twitter, können wir sehen, für wie viel Prozent dieser Tweets waren denn Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich? Wie viel Prozent der Tweets kamen denn von anderen Personen? Ohne dass wir dann sagen können, wer die anderen Personen sind. Über die wissen wir ja nichts. Aber wir können eben sehen, zu welchem Ausmaß haben die Kandidatinnen und Kandidaten selber diesen Diskurs in dieser Hashtag-Öffentlichkeit bestimmt. Und wir können das, weil wir über die Kandidaten noch mehr wissen, wir können das dann zum Beispiel auch abgleichen mit, jetzt mal auch wieder erstmal so ins Blaue hinein, waren vor allem Kandidatinnen und Kandidaten aktiv, die auf hohen oder niedrigen Listenplätzen standen? Waren Kandidatinnen und Kandidaten einer bestimmten Partei besonders oder überproportional aktiv im Verhältnis zu den Twitter-Aktivitäten sonst? Also solche Dinge, wo man etwas tiefer noch einsteigen kann, dadurch, dass wir eben jetzt die Informationen aus verschiedenen Datensätzen dann kombinieren. Das wollen wir machen. Das werden Dinge, ich hatte es jetzt gerade schon angesprochen, die vermutlich erst nach dem Wahltag tatsächlich funktionieren. Also wir könnten im Prinzip natürlich jetzt schon sozusagen kleine Schlaglichter werfen. Faktisch ist es aber, kommen da zwei Probleme ins Spiel. Das eine hatte Christoph schon gesagt, also es ist unglaublich schwierig, eine ständig aktualisierte Liste, jetzt wenn wir bei Twitter bleiben, von Twitter-Accounts der 887 Personen zu haben. Es kommen tatsächlich immer wieder neue Accounts dazu, auch jetzt noch während des Wahlkampfes, sodass wir jetzt, was wir hier an ersten Analysen machen, wo wir immer ganz klar kommunizieren müssen, dass es zu einem bestimmten Stichtag passiert. Das ist das erste Problem. Das werden wir am Wahltag dann lösen können. Da werden wir sagen können, wir haben sozusagen zum Wahltag, wissen wir, die Leute waren auf Twitter aktiv. Und das andere ist, dass es eben auch ein technischer Aufwand ist, diese Tweets zu analysieren. Dafür gibt es Tools natürlich, aber die dann auch wiederum so aufzubereiten, dass man sie mit den anderen Daten koppeln kann. Das geht alles. Aber es geht eben nicht einfach mit dem Fingerschnippen, sondern erfordert auch ein bisschen Aufwand an Datentransformation, an Zusammenführen von Datensätzen, an Auswertung, an Interpretation der Daten. Also insofern setzen wir uns da nicht so völlig unter Druck. Möglicherweise machen wir noch eine kleine allererste Analyse, um zu zeigen, was man für Aussagen treffen kann. Aber das werden wir wahrscheinlich erst sozusagen im Nachgang der Wahlen machen. In der Hinsicht haben wir ja auch keinen Zeitdruck, dass wir jetzt sagen, die Ergebnisse müssen auch am Wahltag am 15. Februar um 18 Uhr vorliegen. Den Druck haben wir so gesehen zum Glück nicht.
Hm. Ich werde euch gleich auch noch nach Ergebnissen fragen, aber vorher würde ich einmal gerne so ein Statement von euch haben. Warum ist es besonders, oder warum finden wir es auch wichtig zu wissen, was über Social-Media-Kanäle an Wahlkampf stattfindet? Ich meine, das ist ja nicht der einzige Kanal. Warum gerade der Fokus von uns auf dieses Medium?
Es ist nicht der einzige Kanal, aber es ist ein Kanal, oder es sind verschiedene, wir reden ja von verschiedenen Plattformen mit ihren jeweils auch eigenen Logiken. Es sind Kanäle, die wichtiger werden für die politische Kommunikation ganz allgemein. Und Wahlkämpfe sind Anlässe, wo man solche Entwicklungen von politischer Kommunikation immer schön verdichtet in einem relativ abgrenzbaren Zeitpunkt betrachten kann. Das macht für die Wissenschaft wiederum so interessant, weil man eben abgrenzen kann. Ein großes Problem der Wissenschaft ist immer Gegenstände abgrenzen für die empirische Analyse. Was guckt man sich an und was nicht? Beim Wahlkampf können wir sagen, wir betrachten die 6 Wochen bis zum Wahltag. Und das Ganze ist deswegen wichtig, weil sozusagen hinter dieser Frage, was passiert in Hamburg gerade, ja so übergeordnete Fragen stehen wie, wie verändern soziale Medien Strukturen von politischer Öffentlichkeit? Erweitern sie vielleicht den Raum, in dem politische Statements sozusagen geäußert und diskutiert werden können, weil sie nicht diesen Filtermechanismen unterliegen, wie es vielleicht traditionelle Medien, Printmedien wie Lokalzeitungen oder lokale Fernsehsender oder auch überregionale Medien haben. Das heißt also, die Möglichkeiten, die jetzt auch Kandidatinnen und Kandidaten haben, die vielleicht nicht den direkten Draht zu Lokaljournalisten haben oder die nicht über eine Pressemitteilung ihrer Partei sozusagen direkten Draht zu den Medien haben, die können trotzdem auf Twitter oder auf Facebook ihre eigene persönliche Öffentlichkeit schaffen. Und die Frage ist, wie verändert das den Wahlkampf, möglicherweise auch, wie verändert es die Chancen solcher Personen? Mhm. Also es wäre ja denkbar, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, kann ich gleich dazu sagen, aber es wäre ja denkbar, dass jemand, der sehr aktiv in den sozialen Medien ist, dadurch auch eine höhere Chance hat, in die Bürgerschaft gewählt zu werden. Mhm. Weil die Person möglicherweise viel mehr Menschen ansprechen und mobilisieren kann. Also aus denen, das sind so einige Aspekte, die es aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, die wir haben, auch aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die jetzt der Thorsten Faas dann hat, so spannend machen. Und die Perspektive, die zum Beispiel Martin Fuchs oder auch Thomas Puppe haben, die ich Ihnen jetzt einfach mal so in den Mund lege, Sie müssten widersprechen in den Kommentaren hier zum Podcast, wenn Sie es anders sehen. Da ist die Perspektive auch, glaube ich, einfach Tools zu bieten und Werkzeuge zu bieten, um diese sehr dynamischen Entwicklungen möglichst live mit beobachten zu können. Also indem man sehen kann, wer sind denn im Moment gerade die prominenten Sprecher auf Twitter oder auf Facebook. Das bieten ja deren Plattformen und Tools an.
Hm. Okay, jetzt aber könnt ihr mir schon ein paar Ergebnisse oder vielleicht Tendenzen verraten?
Ja, können wir. Jetzt muss man dazu sagen, das macht man normalerweise, machen wir das hier nicht beim Podcast. Also heute ist Mittwoch, der 21. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, gibt es wahrscheinlich auch das, was ich jetzt erzähle, auch als Blog-Eintrag schon auf dem hamburgerwahlbeobachter.de. Und das sind Ergebnisse, die quasi auf Datenstand oder Bestand von vor einer Woche beruhen, mhm. Also vom 14. Wir haben uns nämlich als erstes, tatsächlich relativ banal, diese erste Datenerhebung angeschaut, die Christoph vor allem vorgenommen hat, nämlich welche Personen sind auf welchen Social-Media-Kanälen aktiv und da im ersten Schritt vor allem Twitter. Das heißt, also wir haben für alle 887 Kandidatinnen und Kandidaten die Information erhoben, haben die ein Twitter-Profil oder nicht? Zu der Frage, wie man das tatsächlich verlässlich abgrenzt, kann Christoph, wenn er mag, gleich noch was dazu sagen. Was ich jetzt zu den Zahlen sagen kann, ist, dass wir haben insgesamt 241 Profile aus unserer Sicht eindeutig identifiziert. Das sind 27,2%. Also etwa ein Viertel der Kandidatinnen und Kandidaten haben ein Twitter-Profil. Mhm. Wir können das nach dem Geschlecht aufschlüsseln. Es gibt da keine signifikanten Unterschiede. Bei den Frauen ist der Anteil etwas niedriger als bei den Männern, aber wie gesagt, statistisch nicht signifikant. Es gibt aber einen ganz starken Alterseffekt. Also je jünger die Kandidatinnen und Kandidaten, desto höher die Chance, auch einen Twitter-Account zu haben. Wenn man das relativ simpel unter 50, über 50 splittet, haben bei den unter 50-Jährigen 35%, bei den über 50-Jährigen nur 16% einen Twitter-Account. Mhm. Also Twitter ist in diesem Fall tatsächlich eher etwas für die Jüngeren, wobei Jünger hier, wie gesagt, auch relativ gesehen ist. Generell, das kann ich jetzt hier nicht im Detail aufschlüsseln, aber generell ist natürlich auch die Altersverteilung der Kandidatinnen und Kandidaten, die entspricht nicht der tatsächlichen deutschen Bevölkerung, mhm. sondern auch da sind tendenziell Ältere überrepräsentiert.
Wobei man einfügen muss hier, dass nicht alle Kandidaten, die ein Twitter-Profil benutzen, auch wirklich jetzt twittern. Das heißt, viele benutzen das vielleicht auch nur, um selbst Tweets von anderen zu lesen. Oder sie haben einfach nur ein Profil und benutzen es gar nicht. Mhm. Also das heißt, das liegt dann vielleicht seit mehreren Jahren unberührt im Internet rum und wird gar nicht von ihnen wirklich benutzt. Das haben wir trotzdem jetzt erstmal mit erhoben, weil die können sich ja trotzdem jetzt überlegen, vielleicht in den nächsten Wochen noch das wieder zu aktivieren. Aber wir haben jetzt da noch keine, wenn man so will, Qualifizierung der einzelnen Profile vorgenommen hinsichtlich der Frage, wie aktiv die wirklich sind. Also okay. Wir können da noch nicht jetzt sagen, von den 241 Leuten nutzen jetzt auch wirklich 50% das wirklich aktiv oder benutzen das so und so viel Prozent im Wahlkampf? Das können wir nicht sagen.
Das wäre zum Beispiel eine Frage, die wir jetzt mal zumindest beleuchten könnten, wenn wir jetzt einen Auszug aus den Tweets mit dem Hashtag haben. Dann haben wir zwar auch nur einen Teil der wahlkampfbezogenen Kommunikation erfasst, nämlich die auf Twitter mit diesem Hashtag verwendet wird. Aber da könnten wir dann zum Beispiel sehen, also von den 241 Leuten, die einen Twitter-Account haben, wie viel davon haben denn mindestens einen Tweet mit diesem Hashtag jetzt in den letzten 4 Wochen abgesetzt? Das ist was wir jetzt Zeitpunkt des Gesprächs eben noch nicht gemacht haben. Aber der Hinweis ist natürlich absolut richtig, dass wir es eben auch mit inaktiven Profilen zu tun haben oder mit Profilen, die möglicherweise eine Person für ihre beruflichen Zwecke nutzt. Wir haben es ja in Hamburg eben mit viel mit Kandidatinnen und Kandidaten zu tun, die ehrenamtlich politisch aktiv sind, die regulären anderen Beruf haben, die Lehrerin sind oder Rechtsanwältin oder Sozialpädagoge und die vielleicht für diesen Beruf twittern, aber aus welchen Gründen auch immer sich dann bewusst entscheiden, nein, auf diesem Account will ich eben keine politischen Inhalte bieten. Das sind also dann sozusagen die Feinheiten, die wir jetzt im Moment mit dieser Erhebung, die wir gemacht haben, noch nicht so richtig rankommen.
Oder die das nur sporadisch nutzen und dann eher vielleicht für persönliche Sachen, vielleicht ab und zu auch mal ein politisches Statement abgeben, aber jetzt nicht explizit das jetzt für die Wahl einsetzen. Mhm. Das kann halt auch gut sein.
Okay, ich verstehe. Gibt es noch mehr Zahlen?
Ja. Genau, wir können uns anschauen, wie denn die Verteilung der Twitter, wie die Twitter-Nutzung bei den einzelnen Parteien oder Wahlvorschlägen ist. Es gibt insgesamt 19 Wahlvorschläge in Hamburg, das sind die großen Parteien, das sind aber auch einzelne sozusagen Listen, die nur aus einer Person bestehen. Und wir haben die Besonderheit, dass es in Hamburg Landeslisten gibt, also Listen, die für die gesamte Stadt gleich sind. Und dann gibt es noch in insgesamt 17 einzelnen Wahlkreisen, also kleineren, also auf Stadtviertel oder Bezirksebene, gibt es eben noch sogenannte Wahlkreislisten. Wenn wir uns jetzt erstmal nur die Parteien oder Listenvorschläge anschauen, auf denen mindestens 20 Personen stehen, also diese ganzen kleineren hier zunächst mal rauslassen, bezogen auf die haben wir auch ungefähr dieses Verhältnis, etwa ein Viertel, etwas mehr auf diese Gruppe bezogen, twittert, 27,8%. Es gibt Parteien, bei denen ist der Anteil niedriger, die Linke, CDU, FDP, jeweils nur um die 20% plus minus, bei der AfD nur 12%. Und es gibt rein logisch dann auch Parteien oder Gruppierungen, die über diesem Mitteldurchschnittswert von 27,8 liegen, Bündnis 90 Grüne, SPD und die Partei und die Neue Liberale, also die aus der FDP sozusagen hervorgegangen sind, quasi die neu antreten, alle so um die 30% bis etwa ein Drittel. Und dann gibt es eine Gruppierung, die sticht komplett raus, da ist der Anteil der Twitter-Nutzer unter den Kandidatinnen und Kandidaten liegt bei über 3/4, bei 78%. Piraten.
Ja, das war klar.
Erwartbar, aber gut, schön, das hier nochmal in Zahlen zu sehen.
Gibt es noch mehr?
Und es gibt noch mehr Zahlen, Daniela. Du,
fantastisch.
Genau.
Ich
war
verrückt.
Wir haben dann noch geschaut, wie es denn in den einzelnen Wahlkreisen aussieht. Also die erwähnten 17 Wahlkreise, auf denen es nochmal jeweils einzelne Listen gibt. Und wenn man sich nur die Personen anschaut, die auf diesen Wahlkreislisten sind, also entweder nur auf einer Wahlkreisliste oder auf der Wahlkreisliste, auf einer Wahlkreisliste und der Landesliste, das sind insgesamt 658 Personen. Nur auf die bezogen ist der Anteil der Twitter-Nutzer wieder ungefähr gleich, 26%. Also das ist ungefähr immer stabil. Und jetzt kann man sich anschauen, gibt es denn Wahlkreise oder Wahlbezirke, in denen wir besonders viel Twitter-Nutzer finden oder besonders wenig? Wo wohnst du,
Daniela? Barmbek.
Barmbek, kann ich mal gucken. Barmbek, überproportional viel. Also Barmbek, Uhlenhorst, Dulsberg ist einer von diesen Wahlbezirken. Da finden wir zum Beispiel 35% Twitter-Nutzer. Wie gesagt, im Verhältnis zu 26 auf die gesamte Stadt bezogen. Magst du sagen, wo du wohnst, Christoph?
Ich wohne in Wilhelmsburg.
Wilhelmsburg, schaue ich hier in meine schlaue Liste. Billstedt, Wilhelmsburg, Finkenwerder, unterdurchschnittlich, 21,1%. Also etwas weniger. Das Schlusslicht ist Harburg, nur 7,4% der Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Wahlkreisliste in Harburg kandidieren, nutzen Twitter. Andersrum Spitzenreiter, da sind zwei relativ gleich auf, nämlich bei etwa 44%, das ist einmal der Wahlkreis Roter Baum, Harvesterhude, Eimsbüttel Ost und Hamburg Mitte. Das sind also die beiden Wahlkreise, in denen wir den relativ gesehen den Anteil mit den meisten Twitter-Nutzern finden.
Und bei dir? In deiner Hut?
Ich wohne außerhalb von Hamburg. Ich wohne schon in Schleswig-Holstein. Ist in der Nähe von Bergedorf. Bergedorf kann man nochmal reingucken. Auch unterhalb des Durchschnitts bei 17,9%.
Also das finde ich total spannend, aber ich frage mich auch gerade, was das bedeutet. Was das bedeuten könnte.
Das ist jetzt so ein typischer Fall, wo die Informationen, die wir hier ausgewertet haben, nämlich die Wahlkreisliste, vermutlich relativ stark mit anderen Faktoren zusammenhängt, mit die wir jetzt im Moment hier noch nicht quasi kontrolliert haben in der Auswertung. Also zum Beispiel, dass in einzelnen Wahlbezirken zum Beispiel überdurchschnittlich viele junge Menschen auf Listen stehen. Und wir wissen ja, hatte ich vorhin gesagt, dass eben die jungen Leute, also die jungen Kandidatinnen und Kandidaten tendenziell eher auf Twitter zu finden sind als die anderen. Dass also Alterseffekt reinspielt. Der kombiniert möglicherweise mit einem Parteieffekt, dass wir also in bestimmten Wahlkreisen nicht alle Parteien haben in allen Wahlkreisen Wahlkreislisten. Dass also möglicherweise wir in manchen Wahlkreisen Listen von Parteien haben, die einen besonders niedrigen Anteil von Twitter-Nutzern haben. Warum auch immer. Vielleicht auch, weil da eher ältere Kandidaten draufstehen, aber vielleicht auch noch, weil das Gruppierungen sind, die das Gefühl haben, sie möchten Twitter nicht nutzen. Oder dass es eben Personen sind, die sagen, sie möchten Twitter nicht nutzen. Also sprich, es ist sicherlich nicht der an sich der Wohnort, also so, dass man, wenn man nach Roter Baum zieht oder in diesem Wahlkreis kandidiert, dass man gezwungen wird, dann einen Twitter-Account zu haben oder in Harburg, dass einem verboten wird, aber dass hier andere Faktoren wirken, die also sich dann aber niederschlagen, wenn man eben das unterteilt nach dem Wohnort oder nach dem Bezirk, in dem die Leute kandidieren.
Also im Zuge der Recherchen zu den Social-Media-Profilen habe ich auch mir die Internetseiten der Kandidaten oder auch Parteien angesehen und konnte auch feststellen, dass da auch sehr unterschiedliche Qualitäten sozusagen oder auch der Pflege der Internetseiten besteht. Also das haben wir jetzt zwar noch nicht mit diesen einzelnen Wahlkreisen mal abgeglichen, aber auch ich vermute, dass es da vielleicht sogar auch ähnliche Muster gibt. Also dass je mehr man in die Peripherie kommt, vielleicht auch da die vielleicht auch die Qualität oder die Pflege der Internetseiten abnimmt. Also dass man auf jeden Fall im Stadtkern eine höhere Qualität und auch eine höhere Engagement hinsichtlich einer Pflege von solchen Seiten findet.
Glaubst du, dass man auch einen Zusammenhang findet zwischen der Qualität der Internetseite und der Qualität der Social-Media-Profile?
Also das kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit. Also es gibt Leute, ihre Internetseiten sehr aktiv nutzen, die aber kein Twitter-Profil haben zum Beispiel. Teilweise hängt es auch damit zusammen, inwieweit die Personen, also wenn es beispielsweise jetzt schon Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft sind, die haben da oft auch Geld dafür, auch Ressourcen und haben auch dann ein Team, was die Seite mit pflegt. Also da sieht man schon auch, dass auch eine Ressourcenfrage ist. Aber auch natürlich, dass teilweise kleinere Ortsgruppen, dass sie beispielsweise keine aktualisierten Internetseiten haben. Also man merkt schon auch, dass da ganz unterschiedlich, also wie man überhaupt das Internet sozusagen als Raum der politischen Kommunikation begreift.
Ja, und die Bürgerschaftswahl ist am 15.02., das ist noch ein knapper Monat, 3 Wochen, 4 Wochen fast. Und wie ist das mit der Untersuchung? Ist die dann mit der Bürgerschaftswahl abgeschlossen oder wann hattet ihr irgendwas angedeutet? Ich erinnere es gerade nicht mehr genau, dass danach noch was erfasst wird, aber wie geht es dann weiter?
Also ich denke, dass wir das je nach quasi empirischem Instrument ein bisschen unterschiedlich handhaben werden. Also der Wahltag wird für uns ein Stichtag sein, wenn es um die Präsenz in den sozialen Medien geht. Sprich, wir werden noch einmal versuchen, zumindest in der Woche vor der Wahl noch einmal zu schauen, was ist da noch neu dazugekommen. Insofern ist da der Wahltag ein Cut. Die Tweets so rund um die Hashtags werden wir vermutlich auch noch 1 oder 2 Wochen hinterher analysieren, auch um dann noch zu erfassen, was es eben nach der Wahl vielleicht für Tweets gibt, die vielleicht das Wahlergebnis deuten, die je nachdem, wie es ausgeht, wenn es dann auch um so Fragen geht wie dann möglicherweise neue Koalitionen, hält die absolute Mehrheit der SPD etc. Diese Art der Diskussionen, die dann nicht mehr den Wahlkampf an sich berühren, aber die Ergebnisse des Wahlkampfs, die werden wir vermutlich noch mit erfassen und dann sicherlich auch nochmal gesondert auswerten. Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten planen wir tatsächlich auch erst nach dem Wahltag zu machen, weil erfahrungsgemäß die Teilnahmebereitschaft dann etwas höher ist. Also wenn wir jetzt, die heiße Phase beginnt ja so langsam, also je näher wir an den Wahltag rücken, desto weniger Zeit werden die Leute haben und auch weniger Lust, dann nochmal jetzt so einen Fragebogen egal wie kurz oder lange ist, dann noch zu beantworten. Wir hoffen, dass wir dann, wenn wir das mit etwas Abstand nach der Wahl machen, dass wir dann eben quasi die etwas höhere Bereitschaft haben und wir möglicherweise oder wir dann auch Fragen stellen können, die so ein bisschen die Einschätzung der einzelnen Personen berühren, was, wenn sie es genutzt haben, was es denn gebracht hat oder wenn sie es nicht genutzt haben, ob sie es jetzt bereuen, so in diese Richtung könnten dann eben auch Fragen gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Projekt selber wird nicht mit Wahltag 18 Uhr abgeschlossen, die Auswertung sowieso nicht, da stellen wir uns schon darauf ein, dass uns die also dann auch noch sicher ins Frühjahr rein begleiten, aber es soll jetzt auch kein Projekt sein, dass irgendwie uns jetzt noch zwei Jahre mit diesen Daten rechnen, sondern eher, dass wir dann eher überlegen, was hat gut geklappt, was hat mit vertretbarem Aufwand so gut geklappt, dass wir das jetzt möglicherweise bei einer der nächsten Regionalwahlen in Deutschland dann auch wieder ähnlich machen.
Ich danke euch für diesen spannenden Bredocast. Wie ist eigentlich der Hashtag für die Bürgerschaftswahl?
Da gibt es mehrere. Der eine ist WahlHH und der andere ist HHWahl.
Sehr schön. Ich danke euch.
Gerne.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.